Der Autor C.S. Lewis schrieb, es gibt zwei gleichwertige und entgegengesetzte Fehler, in die wir in Bezug auf das Böse und Dämonen verfallen können. Ein Fehler besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben. Der andere ist, an ihre Existenz zu glauben, aber ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihnen zu haben. Der Teufel freut sich über beide Fehler. Mit anderen Worten, Lewis sagt, dass wir einen Fehler machen, wenn wir das Böse unterschätzen. Aber der andere Fehler ist, das Böse zu überschätzen. Zum Beispiel hatte ich Anfang dieser Woche einen platten Reifen an meinem Auto. Es gibt Menschen, die sagen würden, dass ein Dämon in meinem Reifen war und deshalb wurde er platt. Mit anderen Worten, manche Menschen versuchen alles durch dämonische Kräfte zu erklären. Das ist das eine Extrem. Aber das andere Extrem wäre zu sagen, dass ein platter Reifen keinerlei spirituelle Auswirkung hat. Ich würde zustimmen, dass ein platter Reifen einfach ein platter Reifen ist. Ich bin über etwas auf der Straße gefahren und deswegen wurde er platt. Ich denke, es gibt einen logischen, physischen Grund, warum mein Reifen platt geworden ist.
Aber ich würde nicht zustimmen, dass der Platten keinen Einfluss auf mich im geistlichen Bereich hatte. Als ich den Reifen sah, wurde ich frustriert. Ich hatte ohnehin schon so viel zu tun, und jetzt muss ich mich auch noch um einen Platten kümmern? Es würde mich Zeit kosten, es würde mich Geld kosten, und das hat mich geistlich beeinflusst. Ich war beunruhigt, ich war entmutigt, es hat meinen Frieden beeinträchtigt. Wir machen einen Fehler, wenn wir das Böse überschätzen, aber wir machen auch einen Fehler, wenn wir es unterschätzen. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir das Markus-Evangelium, Kapitel 5 auf. Es ist eine bekannte Geschichte aus den Evangelien. Es ist eine Geschichte von einem geistlichen Kampf, der sich in der physischen Welt manifestiert. Vielleicht sind Sie heute hier und blicken auf die vergangene Woche zurück und fühlen sich besiegt. Sie haben das Gefühl, in der vergangenen Woche viele geistliche Kämpfe verloren zu haben. Was sagt Gottes Wort dazu? Schlagen wir Markus 5 auf. 5:1. Sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gerasener.
In der Nacht davor hatte Jesus gerade mit seinen Jüngern einen Sturm gestillt. Sie waren in einem Boot. Und es heißt, dass sie ans andere Ufer des Sees Genezareth kamen, wo die Gerasener waren. Das ist ein anderer Ort mit anderen Menschen. Es gab dort einige Juden, aber hauptsächlich waren es Heiden, das heißt Nicht-Juden. Und als Jesus aus dem Boot stieg, begegnete ihm sofort ein Mann aus den Gräbern mit einem unreinen Geist. Jesus steigt aus dem Boot und begegnet sofort einem Mann mit einem unreinen Geist. Dieser Mann ist von einem unreinen Geist besessen, eine andere Art, das Wort Dämon zu sagen. Was ist ein Dämon? Die Bibel spricht über Dämonen als gefallene Engel, die dem Teufel folgen. Sie sind geistliche Wesen, die böse sind. Sie beeinflussen Menschen nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Und dieser Mann ist von einem Dämon besessen.
Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Christen nicht von Dämonen besessen sein können. Die Bibel sagt, dass wir in Christus das Unterpfand des Heiligen Geistes empfangen haben. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind seine Kinder. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Können wir vom Bösen beeinflusst werden? Natürlich. Als Gläubige in dieser gefallenen Welt können wir immer noch in Sünde fallen. Wir können immer noch vom Bösen beeinflusst werden. Aber in Christus können wir niemals von Dämonen besessen sein. Uns wird in der Bibel niemals geboten, einen Dämon aus einem Gläubigen auszutreiben. Uns wird geboten, dem Teufel zu widerstehen und uns vom Bösen fernzuhalten. Aber in dieser Geschichte bisher kennt dieser Mann Christus noch nicht und sein Körper wird von einem unreinen Geist, einem Dämon, kontrolliert. Doch Jesus steigt aus dem Boot und begegnet diesem Mann. Jesus hatte gerade einen Sturm gestillt, doch nun taucht eine andere Art von Sturm auf.
3. Er lebte bei den Gräbern und niemand konnte ihn mehr binden. Nicht einmal mit einer Kette. 4. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden worden. Aber er zerriss die Ketten und zerschlug die Fesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bezwingen. Es heißt, dass der Mann in den Gräbern lebte. Damals wurden die Menschen in dieser Gegend oft in Höhlen oder in aus Felsen gehauenen Gräbern beerdigt. Und dort lebte dieser Mann.
zwischen den Knochen, und wer weiß, was dort sonst noch war. Damals glaubten die Menschen, dass Dämonen sich bei Gräbern und Toten aufhielten. Also war es in gewisser Weise ein natürlicher Ort für ihn, da er von einem Dämon besessen war.
Man könnte sagen, das ist auch ein wenig metaphorisch. Er lebte unter den Toten und auch geistlich war er tot. Er lebte abseits der Gesellschaft und in Vers 3 sehen wir den Grund dafür. Die Menschen hatten versucht, ihn zu fesseln und aufzuhalten, aber er konnte nicht gebändigt werden. Sie versuchten, ihn mit Ketten zu fesseln, aber das funktionierte nicht. Sie versuchten, ihn mit Fußfesseln an seiner Bewegung zu hindern, aber auch das brachte nichts. Er riss die Ketten einfach ab oder zerbrach die Fesseln. Vers 4 sagt, dass niemand stark genug war, ihn zu bezwingen. Wenn du ein Fan von Marvel oder Comics bist, ist es leicht, sich diesen Mann wie den unglaublichen Hulk vorzustellen. Unglaublich stark und nicht zu bändigen. Aber natürlich ist der unglaubliche Hulk riesig und dieser Mann war wahrscheinlich einfach ein normal großer Mensch. Doch dieser Mann war sehr gequält. Schau auf Vers 5. 5. Nacht und Tag war er bei den Gräbern und auf den Bergen und schrie immerzu und schlug sich mit Steinen.
Dieser Mann war gequält. In Vers 5 heißt es, dass dieser Mann den ganzen Tag und die ganze Nacht schrie. Er schlug sich mit Steinen. Zweifellos war er über und über blutig. Er war von der Gesellschaft isoliert und zerstörerisch zu sich selbst. Das wäre die Art von Mensch, von der man sich fernhalten würde. Aber trotzdem war er immer noch ein Mensch. Er war immer noch im Ebenbild Gottes geschaffen. Er hatte immer noch Wert. Aber dieser Mann war in einem schrecklichen Zustand. Er war unglücklich. 6. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er hin und warf sich vor ihm nieder. Der Mann sieht, wie Jesus aus dem Boot steigt, und er läuft zu Jesus und wirft sich zu seinen Füßen. Wir wissen nicht genau, ob es der Mann aus eigener Kraft tat, weil er frei von diesen Dämonen sein wollte, oder ob die Dämonen versuchten, sich frühzeitig zu ergeben. Dennoch kommt der Mann zu Jesus. Und der Dämon beginnt zu sprechen. 7. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. 8. Denn er hatte zu ihm gesagt, Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Der Dämon spricht Jesus mit Namen an und nennt ihn den Sohn Gottes des Höchsten. Die Dämonen wissen ganz genau, wer Jesus ist. Sie wissen es. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19 steht, dass sogar die Dämonen an Gott glauben. Also wissen die Dämonen, wer Jesus ist. Und sie glauben an Gott. Bedeutet das, dass die Dämonen so gerettet sind wie wir? Weil sie wissen, wer Jesus ist und weil sie an Gott glauben? Nein. Wo liegt also der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, Gott zu kennen, aber ihm auch als Herrn zu vertrauen. Die Dämonen wissen, wer Gott ist, aber sie vertrauen ihm nicht. Sie beten Gott nicht an, sie widersetzen sich ihm weiterhin. Sie wollen Jesus nicht nachfolgen. Deshalb reicht es nie aus, nur etwas über Gott zu wissen. Entscheidend ist, ob wir allein auf ihn vertrauen. Ich kann jemanden kennen, ohne ihm zu vertrauen. Und das gilt auch für Dämonen.
Die Machtstruktur wird ebenfalls deutlich. Der Dämon erkennt die Macht Jesu an und bittet Jesus, ihn nicht zu quälen. Natürlich ist dies eine interessante Bitte, da dieser Dämon diesen Mann wahrscheinlich sein ganzes Leben lang gequält hat. Dennoch versucht der Dämon, Jesus um Gnade zu bitten. 9. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Jesus hatte dem Dämon befohlen, aus dem Mann auszufahren. Also fragt Jesus den Dämon nach seinem Namen und er sagt, Legion, denn wir sind viele. Damals im Römischen Reich war eine Legion die größte Einheit im Heer. Eine volle Legion im Heer bedeutete, dass es 6000 Soldaten gab. Wir wissen nicht genau, ob dies bedeutet, dass der Mann von 6000 Dämonen gequält wurde. Aber wir können vermuten, dass es sehr viele waren. Die Tatsache, dass der Name des Dämons Legion war, zeigt, wie schlimm es für diesen Mann war. Er war wirklich gequält.
10. Und er bat ihn inständig, sie nicht aus dem Land zu vertreiben. 11. Nun weidete dort am Berghang eine große Herde Schweine. 12. Und sie baten ihn und sprachen,
sende uns zu den Schwärmen, damit wir in sie fahren. 13. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde, etwa 2000, stürmte den steilen Abhang hinunter in das Meer und ertrank im Meer. Der Dämon bittet Jesus, ihn nicht aus dem Land zu vertreiben. Im Luka-Evangelium, wenn wir dieselbe Geschichte lesen, bekommen wir dazu noch mehr Details. Der Dämon bat Jesus, ihn nicht in den Abgrund zu senden, welcher in der Offenbarung der Ort ist, an den Satan für 1000 Jahre vor dem Gericht gebracht wird.
Gleichzeitig war dort eine Herde Schweine, die auf dem Hügel fraßen. Denkt daran, dies war kein jüdisches Gebiet. Daher aßen die Heiden Schweine, weil sie nicht die gleichen Kategorien von rein und unrein hatten. Also bitten die Dämonen darum, in die Schweine fahren zu dürfen, und Jesus stimmt zu. Die Dämonen verlassen den Mann und fahren in die Schweine. Es waren etwa 2000 Schweine, und als die Dämonen in sie hineinfahren, stürzen sie den Hügel hinunter ins Meer und ertrinken dort. Das ist das Wesen der Dämonen. Sie hatten nie vor, in die Schweine zu gehen, um danach ein ruhiges, normales Leben auf der Weide zu führen. Nein, Dämonen haben nur eine Absicht: Zerstörung und Böses. Sie versuchten, den Mann zu zerstören. Und nun, da sie in den Schweinen sind, werden sie die Schweine zerstören. Das führt mich zu meinem ersten Punkt. Erstens, der geistliche Kampf ist real. Wir leben nicht in einer neutralen Welt. Die Bibel sagt, dass es einen ständigen geistlichen Kampf zwischen Satan und dem Reich Gottes gibt.
Epheser 6 sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Johannes 10 sagt, dass Satan kommt, um zu stehlen, zu töten und uns zu zerstören.
Unterschätzt den Teufel nicht. Das Böse existiert. Diese Dämonen versuchten, diesen Mann zu zerstören. Dämonen sind böse im geistlichen Bereich. Sie beeinflussen Menschen nicht zu ihrem Guten, sondern zum Schlechten. Und sie hatten in diesem Mann Wohnung genommen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren aß ich gerade Frühstück und hielt unsere Tochter Nora im Arm, als sie noch ein Baby war, und ich bekam einen Anruf. Es war eine Nummer, die ich nicht kannte. Ich nahm den Anruf entgegen und es war ein Mann, der um Hilfe bat, weil er von Dämonen gequält wird. Ich habe diesen Mann nie getroffen. Er war nie in der Gospel Church. Er lebt nicht einmal in Polen. Aber er war verzweifelt und muss mich irgendwie online gefunden haben. Er hatte Angst, war erschrocken und müde davon, gequält zu werden. Also betete ich für ihn. Ich bete, dass es ihm heute gut geht.
Der geistliche Kampf ist real. Und obwohl wir als Christen nicht von Dämonen besessen sein können, können wir dennoch vom Bösen versucht werden.
Wir leben immer noch in einer zerbrochenen und gefallenen Welt. Man muss nur die Nachrichten lesen. Jeden Tag gibt es Berichte über Tragödien. Und wir alle haben in unserem Leben schon Tragödien gesehen und erlebt. Es ist ein geistlicher Kampf. Und die geistliche Welt beeinflusst die physische Welt. Aber ich möchte, dass ihr noch etwas anderes in dieser Geschichte seht. Zweiter Punkt. Zweitens, der geistliche Kampf ist nicht gleichwertig. Der geistliche Kampf ist real, aber er ist nicht gleichwertig. Unterschätzt den Teufel nicht, aber überschätzt ihn auch nicht. Lest die Geschichte noch einmal. Es ist nicht Yin und Yang, das ist kein 50-50 Kampf. Es ist eigentlich gar kein Kampf. Als Jesus erscheint, fällt der Mann vor Jesus nieder.
Der Dämon versucht nicht einmal zu kämpfen, sondern bittet einfach um Gnade.
Vielleicht hast du das Meme im Internet gesehen. Jeder ist Gangster bis. Die Idee dahinter ist, dass jeder hart tut, bis etwas Unerwartetes passiert. Also, jeder ist Gangster, bis die Spinne sich bewegt. Oder, jeder ist Gangster, bis Papa nach Hause kommt. Nun, man könnte anhand dieser Geschichte sagen, jeder ist Gangster, bis Jesus aus dem Boot steigt. Die Dämonen wissen sofort, dass sie gegen ihn keine Chance haben. Als Jesus aus dem Boot steigt und diesem Mann begegnet, wird sofort klar, wer die Kontrolle hat. Es ist klar, wer die Macht hat. Jesus ist allmächtig. Jesus hat keine Angst vor diesen Dämonen. Jesus treibt sie in die Schweine aus und sie sind weg.
Und hier ist der Grund, warum ich heute über diese Bibelstelle predigen wollte. Ich glaube, wir vergessen oft, dass der geistliche Kampf nicht gleichwertig ist. Wir vergessen, dass alle Autorität im Himmel und auf Erden Jesus gegeben wurde. Wir vergessen, dass wir Kraft empfangen haben, als der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist. Statt daran zu denken, dass wir in Christus im siegreichen Team sind, werden wir müde und fangen an zu glauben, dass wir im Verliererteam sind.
In seinem berühmten Buch »Die Kunst des Krieges« sagte Sun Tzu, jede Schlacht wird gewonnen oder verloren, bevor sie überhaupt gekämpft wird. Sein Punkt war, dass wenn ein Land in einen Krieg oder in eine Schlacht zieht und glaubt, dass es verlieren wird, es sehr wahrscheinlich ist, dass es tatsächlich verliert. Und wenn ein Land sehr zuversichtlich, sehr gut vorbereitet in einen Krieg zieht und glaubt, dass es die Schlacht gewinnen wird, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich gewinnt. Jede Schlacht wird gewonnen oder verloren, bevor sie überhaupt gekämpft wird. Das ist nicht immer wahr, aber es steckt eine gewisse Wahrheit darin. Wenn du schon mit der Versuchung in den Kampf gehst und denkst, dass du verlieren wirst, wenn du den Kampf mit dem Gedanken beginnst, dass Satan schon gewonnen hat, wenn du daran glaubst, dass du das niemals durch Christus überwinden kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die Schlacht gegen die Versuchung schon verloren hast, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ja, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf, aber es ist kein gleichwertiger Kampf. Wir werden einen Sieg sehen, denn der Kampf gehört dem Herrn.
1. Johannes 4, wir sagt, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Hast du das verstanden? Es ist nicht 50-50. Jesus ist größer als Satan, der in der Welt ist.
Kolosser 2, 13-15 sagt, auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen vergeben hat, indem er die gegen uns gerichtete Schuldschrift, die mit ihren Forderungen gegen uns war, ausgelöscht und sie aus dem Weg geschafft hat, indem er sie ans Kreuz nagelte. Er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph über sie errungen. Unser Kampf richtet sich gegen die geistlichen Mächte und Gewalten, aber Jesus hat sie bereits am Kreuz besiegt. Er hat über Sünde und Tod ein für allemal triumphiert. Gehe nicht in den geistlichen Kampf mit dem Gedanken, dass du verlieren wirst. Gehe in den Kampf mit dem Glauben, dass du durch Christus siegreich sein wirst. Denn die Bibel sagt, dass selbst wenn du schwach bist, er stark ist.
Hat Satan irgendeine Autorität in dieser Welt?
Ja, aber er ist wie ein Hund an der Leine. Ein Hund an der Leine kann sich bewegen, er kann bellen, er kann springen. Aber in dem Moment, in dem er versucht, über die Länge der Leine hinauszugehen, wird er gestoppt. Wir dienen dem allerhöchsten Gott. Römer 8, 37 sagt, dass wir mehr als Überwinder sind durch Christus, der uns liebt. Es gibt jeden Tag einen geistlichen Kampf, aber du bist nicht im Verliererteam. Du bist im Siegerteam in Christus. Das ganze Leben dieses Mannes hier in Markus 5 kannte er Jesus nicht als Herrn. Die Dämonen beherrschten ihn. Das Leben ohne Jesus war für ihn elend, hoffnungslos, einsam, finster, gewalttätig, voll von Qual. Aber als er Jesus begegnete, wollten die Dämonen diesem Mann nicht mehr schaden. Sie verließen ihn, gingen in die Schweine und waren verschwunden. Und bald verbreitete sich die Nachricht.
14. Die Hirten flohen und berichteten es in der Stadt und auf dem Land. Und die Leute kamen, um zu sehen, was geschehen war.
15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, den, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Und sie fürchteten sich.
16. Und die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war.
17. Und sie begannen Jesus zu bitten, ihr Gebiet zu verlassen. Die Hirten verließen die Hügel und rannten in die Stadt, um den Menschen zu berichten, was geschehen war. Und als sie kamen und den Mann sahen, der früher in den Gräbern lebte, der nicht einmal mit Ketten oder Fesseln gehalten werden konnte, konnten sie es nicht glauben.
Es steht tatsächlich, dass sie Angst hatten. Sie hatten so eine Kraft noch nie gesehen. In Vers 16 gibt es einen weiteren Bericht darüber, was passiert war. Das lebensverändernde Wirken von Jesus im Leben dieses Mannes. Und in Vers 17 lesen wir, dass sie Jesus baten, zu gehen. Vermutlich, weil sie Angst vor einer solchen wirksamen Kraft hatten.
Aber mir gefällt das Bild des Mannes in Vers 15.
Früher in Kapitel 5 wird er wie der Hulk beschrieben, der allein unter den Gräbern lebt, gequält. Aber in Vers 15 läuft er nicht mehr wie verrückt umher. Es heißt, er sitzt. Er hatte Kleidung an. Er war bei klarem Verstand. Er war wieder unter Menschen. Er hatte Frieden. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Drittens, Jesus kann dein Leben völlig verändern. Normalerweise denken wir beim Heilen an Jesus, dass es um das Körperliche geht.
Jesus heilt den Blinden, Jesus heilt den Aussätzigen, Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Aber dieser Mann scheint körperlich völlig gesund zu sein. Er war stark und mächtig. Körperlich schien er keinerlei Beeinträchtigungen zu haben. Das Problem war seine Seele. Was er brauchte, war geistliche Heilung. Er brauchte den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Das ist die Heilung, die jeder Mensch braucht. Körperliche Heilung ist nur vorübergehend, aber geistliche Heilung bleibt für immer.
Die Wahrheit ist, dass wir alle eines Tages sterben werden. Unsere Körper werden uns letztlich im Stich lassen. Jeder von uns wird Gott im Gericht begegnen. Und was in diesem Moment am meisten zählt, ist, ob du Jesus Christus als Herrn deines Lebens vertraut hast. Am wichtigsten ist, ob du die gute Nachricht des Evangeliums geglaubt hast. Dass Jesus gekommen ist und am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Er wurde begraben, ist aber nach 3 Tagen auferstanden. Und wenn du deine Sünden bereust und glaubst, dass er der Herr ist, kannst du gerettet werden. Du kannst Vergebung finden. Und du kannst für immer mit Jesus leben. Geistliche Heilung bleibt für immer, und das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Manche Menschen in der heutigen Welt glauben nicht an die Seele. Deshalb machen sie den Körper zum wichtigsten Gut. Sie versuchen, ihre Körper zu perfektionieren. Sie lassen Operationen machen, um jünger auszusehen. Aber diese Körper werden uns letztlich im Stich lassen. Sie sind vergänglich. Aber unsere Seelen bleiben für immer. Und Jesus möchte deiner Seele Heilung bringen.
Schau, wenn Jesus das Leben dieses Mannes verändern konnte, dann kann er auch das Leben jedes anderen verändern. Es spielt keine Rolle, was du in der Vergangenheit getan hast. Wenn du auf Jesus vertraust, kann Gott Heilung in dein Leben bringen. Er kann dir Dinge vergeben, die dir vielleicht niemand sonst vergeben könnte.
Wie ich schon sagte, war das Leben dieses Mannes elend, bevor er Jesus begegnete.
Hoffnungslos, einsam, dunkel, gewalttätig, voller Qual.
Vielleicht erkennst du dich heute in diesem Mann wieder. Du hast versucht, dein Leben allein zu bewältigen, aber die Ergebnisse waren enttäuschend. Du fühlst dich einsam und hoffnungslos. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus kann dein Leben verändern. Wenn du ihm vertraust, kann er Heilung in dein Herz bringen. Für diesen Mann hat er es getan und er kann es auch für dich tun. Es ist nicht zu spät, dich dem Gewinnerteam anzuschließen. Schließlich bist du es doch leid.
Immer zu verlieren, oder?
18. Als er in das Boot stieg, bat ihn der Mann, der von den Dämonen besessen gewesen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. 19. Aber er erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, geh nach Hause zu deinen Freunden und erzähle ihnen, wie viel der Herr für dich getan und wie er sich deiner erbarmt hat. 20. Und er ging weg und begann in der Dekapolis zu verkünden, wie viel Jesus für ihn getan hatte. Und alle wunderten sich. Jesus steigt in das Boot, um weiter seinen Dienst zu tun. Aber der Mann möchte nicht, dass Jesus geht. Doch Jesus sagt ihm, er solle nach Hause gehen und den Menschen von dem berichten, was Jesus in seinem Leben getan hat. Wie Gott ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Und es heißt, der Mann tat genau das und alle staunten.
Und wie ich immer sage, das ist das Bild von Evangelisation, das wir im Neuen Testament sehen.
Oft denken wir bei Evangelisation an eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen, für die wir uns aber irgendwie schämen.
Das ist hier aber nicht der Fall.
Jesus hat gerade ein erstaunliches Werk im Leben dieses Mannes vollbracht und er kann es kaum erwarten, anderen davon zu erzählen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht und gute Nachrichten teilt man immer gern. Ich bin mir sicher, die Leute hatten den von Dämonen besessenen Mann aufgegeben. Ich bin mir sicher, es war schrecklich, in seiner Nähe zu sein, solange er böse war. Ich bin mir sicher, es tat weh, in seiner Nähe zu sein. Ich bin mir sicher, die Leute hatten ihn aufgegeben. Aber Jesus ist allmächtig. Er ist der Wegbereiter und bei Gott ist nichts unmöglich. In gewisser Weise waren wir alle wie dieser Mann. Wir waren auf einem Weg zur Zerstörung, aber Jesus hat eingegriffen. Jesus hat einen Weg geschaffen. Durch seine Gnade sind wir durch den Glauben gerettet. Und jetzt folgen wir ihm mit Freude und Frieden. Und wir sind berufen, diese erstaunliche Nachricht mit anderen Menschen in unserem Leben zu teilen.
Die Bibel sagt, seid wachsam und achtet darauf, denn euer großer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Und das ist wahr. Aber er schleicht umher wie ein Löwe. Er ist nicht der wahre Löwe. Wir dienen dem wahren Löwen und dem Lamm, und größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf den Plattenreifen zurückkommen, den ich Anfang dieser Woche hatte.
Dass ein Dämon in meinem Reifen war? Nein, das glaube ich nicht. Aber glaube ich, dass der platte Reifen mich geistlich beeinflusst hat? Ja. Wie ich schon sagte, war ich beunruhigt, ich war entmutigt. Es hat meinen Frieden beeinträchtigt. Ich hatte so viel zu tun letzte Woche. Warum musste genau dann das passieren? Aber dann erinnerte ich mich an etwas Wichtiges. Ich erinnerte mich daran, dass Gott immer noch die Kontrolle hatte. Er war nicht von seinem Thron gefallen. Er herrschte und regierte immer noch.
Also hat sich meine Frage geändert von, warum passiert das gerade jetzt, zu was versuchst du mir beizubringen, mein Herr? Viele Male sind unsere Gebete immer, Herr, verändere meine Umstände, verändere diese Sache, verändere jene Sache, löse dieses Problem, löse jenes Problem und so weiter. Und wir sollten mit diesen Wünschen zu Gott kommen. Aber ich denke auch, dass es mitten in all diesen Dingen möglich ist, dass das, was der Herr am meisten verändern möchte, ich selbst bin, dass es du bist.
Was, denke ich, wollte der Herr mir beibringen?
Nun, vielleicht kannst du es erraten. Es ist ziemlich offensichtlich. Langsamer machen. Mit einem platten Reifen kann man nicht schnell fahren und man kommt auch nicht sehr weit. Mir wurde klar, dass ich zu viele Dinge tat. Ich habe mir zu viele Aufgaben aufgeladen. Dinge, die der Herr mir nicht gegeben hatte, sondern Dinge, die ich mir selbst auferlegt habe.
Schließlich ist Jesu Joch sanft und seine Last leicht.
Und so wurde das Reifenwechseln in der vergangenen Woche für mich zu einer geistlichen Übung. Ich habe mir an einem Morgen Zeit genommen und gesagt, okay, ich werde diesen Reifen zur Ehre Gottes wechseln. Ich nehme den Reifen ab und will das Ersatzrad aufziehen, aber dann merke ich, dass das Ersatzrad keine Felge hat. Und ich habe nicht das richtige Werkzeug, um die Felge vom platten Reifen zu lösen. Also muss ich zu einer Werkstatt fahren. Um's kurz zu machen, es sind noch mehr unerwartete Dinge passiert. Es gab noch viele weitere Momente, in denen ich frustriert hätte sein können. Es gab noch viele weitere Momente, in denen ich hätte schlussfolgern können. Mein Auto muss besessen sein. Aber größer ist Christus, der in mir ist, als der Teufel, der in der Welt ist. Ich will den Feind nicht unterschätzen, aber ich will ihn auch nicht überschätzen. Jesus hat mir nie versprochen, dass dieses Leben einfach sein wird. Aber er hat mir versprochen, dass er bei mir ist. Also will ich ihm die Ehre geben, wenn meine Reifen voll sind. Und ich will ihm die Ehre geben, wenn meine Reifen platt sind.
Etwas Unerwartetes wird dir diese Woche passieren. Etwas wird anders verlaufen, als du es geplant hast. Aber bevor du alles auf einen Dämon schiebst oder bevor du betest, Gott, verändere dies oder das, kannst du innehalten und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass mitten in dem, was auch immer Unerwartetes dir widerfährt, vielleicht ist es eine nicht bestandene Prüfung, vielleicht verpasst du den Zug, vielleicht enttäuscht dich jemand, vielleicht ist es ein platter Reifen, dass es vielleicht, nur vielleicht etwas gibt, das Gott in dir verändern möchte. Lasst uns beten. Das Ende der Predigt.